wenn wir alle ein bisschen mehr über Geschlecht nachdenken und es auch auflösen, ich glaube, nur dann sind wir in der Lage, Sexismus zu überwinden.
Unseen Heroes ist eine Kampagne von FS Parker in Zusammenarbeit mit Heidi Hauer. Sascha hieß nicht immer Sascha, aber jetzt heißt Sascha so. Manchmal auch 1000 Sascha. Denn Sascha macht viele Dinge. Bier brauen, servieren in einem Fine-Dining-Restaurant, Öffentlichkeitsarbeit für Transmenschen, filmen und fotografieren, aber auch vor der Kamera stehen. Mit Spoken Word auf Bühnen Leute begeistern, ist Story Queen auf Instagram und schreibt Kolumnen. Willkommen bei mir, Sascha Reikebohr. Hallo Sascha, schön, dass du heute bei uns bist. Du verstehst dich als trans-non-binär. Eine kurze Erklärung für die Zuhörenden. Trans heißt, man identifiziert sich nicht mit dem bei Geburt zugeordneten Geschlecht. Non-binär heißt, man fühlt sich weder männlich noch weiblich. Bevor wir diese Themen tiefer analysieren und einsteigen, interessiert mich, wie präsent diese Definition für dich im Alltag ist. Bist du damit täglich konfrontiert oder nur ein paar Tage oder Wochen im Monat, im Jahr? Wie denkst du darüber?
Also ich denke nicht persönlich die ganze Zeit darüber nach, dass ich trans, non-binary bin, im Sinne eines, keine Ahnung, wenn ich mich im Spiegel anschaue, dann denke ich nicht so, oh mein Gott, ich bin so trans und non-binär oder so, aber es ist durchaus etwas, was mich täglich und mehrmals täglich, wo ich daran erinnert werde. Das kann halt wie sein, dass ich Ausschlüsse erlebe, sprachlich oder räumlich. Es kann auch sein, dass ich in der Darstellung von Geschlechtern, die ja überall omnipräsent sind, mich nicht wiederfinden kann und dann daran erinnert werde, dass da sehr stark einfach Zweigeschlechtlichkeit in unserer Gesellschaft so kommuniziert wird. Und natürlich gibt es auch Momente, wo ich darauf angesprochen werde, in unterschiedlichen Situationen. Und von dem her ist es tatsächlich leider so, dass das ein täglicher Begleiter ist, wo ich denke, dass vielleicht Männer und Frauen nicht so oft darüber also Cis-Männer und Cis-Frauen nicht so oft darüber nachdenken, dass sie jetzt gerade Cis-Frauen oder Cis-Männer sind. Aber ich denke, es wird vielleicht trotzdem auch unterschätzt, wie oft, dass wir alle eigentlich immer wieder über Geschlecht nachdenken müssen in bestimmten Situationen oder eben geschlechtlich handeln. Und in dem Sinne uns selbst und andere daran erinnern, was für ein Geschlecht wir haben.
Sehr spannende Punkte.
Also ich denke auch, Cis-Menschen leben nicht monatelang in einem Unbewusstsein darüber, dass sie Cis-Frauen oder Cis-Männer sind. Ja.
Du setzt dich aktiv für Sichtbarkeit dieses Thema ein. Obwohl dies mehr und mehr Einzug in die öffentliche Diskussion findet, ist es leider nach wie vor mit vielen Vorurteilen behaftet und teilweise auch noch tabu, darüber zu sprechen. Als Coach interessiert mich immer brennend, was Menschen bewegt, auf welche Art und warum. Woher nimmst du den Mut, als Aktivistin in der Öffentlichkeit, dich für dieses Thema einzusetzen?
Also als ich mich geoutet habe vor, was war das, ich glaube irgendwie 7 oder 8 Jahren, gab es halt wie zum Thema Non-Binary in der Deutschschweiz eigentlich fast keine Information oder Repräsentation. Und also nur so, vor allem so im englischsprachigen Raum war das schon viel so geläufiger. Und dann bin ich eigentlich ein bisschen so tatsächlich in diesen Aktivismus oder Sichtbarkeitsaktivismus reingerutscht. Also ich habe dann wie zum Beispiel mal bei einem Radio von einem Freund habe ich ein Interview gegeben und wusste so, ah, das kann ich gut oder das liegt mir da, darüber zu sprechen. Und dann hat Lucia Cirki im SRF einen Beitrag gemacht zum Thema Non-Binary bei 10 vor 10. Und dann ist das eigentlich so ein bisschen selbstständig ins Rollen geraten. Also weil dann, wie mal ich mit diesem Begriff in Verbindung gebracht wurde, kamen halt immer wie mehr auch andere Zeitungen oder eben Radios, Podcasts, Podiumdiskussionen auf mich zu und haben mit mir über dieses Thema gesprochen. Und ich habe halt einfach gemerkt, dass ich das gut kann, darüber zu sprechen, dass ich da auch in dem Sinne auf einer Linie bin mit dem TGNS, dem Transgender Network Switzerland, und ihre Ansichten oder vielleicht eine Art Diskursverschiebungen, die sie eben vornehmen wollten, um das zu entstigmatisieren, dass ich mich damit identifizieren kann und es auch so sehe und das darum gut repräsentieren kann. Mhm. Und genau, also einerseits hat mich dabei motiviert, eine Person oder eine Art Identifikationsangebot zu sein für Menschen, die sich auch non-binär identifizieren, weil mir hat das gefehlt. Also ich habe erst den Mut gekriegt, mich zu outen durch die Sichtbarkeit einer anderen Person in meinem näheren Umfeld oder Umgebung sozusagen. Ja, ich habe dann auch immer wieder gemerkt, wie bestärkend das ist, dann zu hören, dass eben meine Sichtbarkeit oder dieser Beitrag oder so dazu geführt hat, dass andere Leute den Mut gefunden haben, sich zu outen oder sichtbar zu sein. Und das heißt, es war so ein bisschen wie beides oder so vielleicht zwei verschiedene Motivationen. Einerseits die Gesellschaft aufzuklären, damit das selbstverständlicher wird und die Gesellschaft auch in dem Sinne Sprechinstrumente kriegt, um über dieses Thema zu sprechen, ohne eben so diese stigmatisierende Sprache dafür zu verwenden, und andererseits eben dieses Identifikationsangebot für andere Leute aus der Community zu bieten. Und ich würde sagen, das sind immer noch auch die Motoren, die mich heute noch antreiben.
Und schön auch aus deiner Geschichte zu hören, dass es Vorbilder braucht, um selber auch wieder Vorbild sein zu können und zu wollen, oder?
Ja, genau. Also ich denke, da katalysiert man sich so ein bisschen gegenseitig. Es ist jetzt auch schön zu sehen, wie viele Leute sich heute öffentlich engagieren. Also ich bin da jetzt nicht irgendwie alleine in dieser Sichtbarkeitsarbeit. Das ist schön, dass da jetzt viel mehr Vielfalt auch ist.
Trotz allem, Chapeau, sehr gut. Finde ich toll. Schauen wir uns mal die rechtliche Situation an. Einige Länder anerkennen bereits ein unbestimmtes Geschlecht im Reisepass, wie die USA, aber auch Neuseeland, die Niederlande, Spanien oder Dänemark. Das Transgender Network Schweiz setzt sich dafür ein, dass non-binäre Menschen auch hierzulande öffentlich anerkannt werden. Auf Bundesebene fand diese Diskussion bereits statt und wurde durch den Bundesrat abgeschmettert. Was bedeutet dieses Resultat für dich, die Community und unsere ganze Gesellschaft eigentlich?
Ja, das war natürlich ein harter Schlag, sozusagen nicht anerkannt zu sein, in einem Staat zu leben und nicht in diesem Geschlecht leben zu dürfen und in dem Sinne angesprochen zu werden und juristisch verankert zu sein, wie man sich eben fühlt und identifiziert. Und ich würde sagen, das ist auch eben für die Community schwierig gewesen, das zu hören, mitzuerleben, insbesondere auch unter den Vorwänden, unter denen das kommuniziert wurde. Also einerseits war es ein bürokratischer Aufwand, den sie nicht betreiben möchten. Und andererseits wurde auch gesagt, dass das Thema noch nicht in der Gesellschaft angekommen sei. Und das zum Beispiel finde ich jetzt eine super fadenscheinige Analyse. Also ich habe zum Beispiel auch es gab eine Demonstration unter anderem in Bern, We Exist hieß die Demonstration, und dort durfte ich eine Rede halten. Und da habe ich dann auch eben gesagt, dass ich es ein bisschen absurd finde, dieses Argument, wenn gleichzeitig Tilsiter, also dieser Käse, Werbung mit Non-Binary macht. Also die haben halt so Werbeplakate gemacht mit verschiedenen Sprüchen, aber unter anderem auch mit Non-Binary. Und dann denke ich so, ja, dann sind wir doch mitten in der Gesellschaft angekommen.
Und so ein Massenprodukt auch mit,
genau,
sich auf das Thema einlässt.
Ja, ja, und ich habe schon das Gefühl, dass da immer wie mehr Leute darüber sprechen, und wir sind ja nicht irgendwie eine so winzige Minderheit, wie viele Leute immer tun. Also die letzte Zahl, die ich gehört habe, war irgendwie, dass so 1,8% der Gesellschaft non-binary oder trans ist. Und ich meine, das ist die Größe der, also das ist die Bevölkerungsgröße der Stadt Basel zum Beispiel, also mehr oder weniger von der ganzen, also Gesamtbevölkerung der Schweiz. Oder das sind eigentlich mehr Leute als Leute, die Rätoromanisch sprechen. Und da machen wir ja auch diesen Aufwand, den ich auch richtig finde. Mhm. Und von dem her glaube ich, dass es jetzt nicht irgendwie so eine Einzelperson ist, die was braucht. Und abgesehen davon finde ich auch, wenn es nur eine Person wäre, schön, wenn wir halt solidarisch wären mit allen Menschen in einer Gesellschaft und nicht nur mit der Mehrheitsgesellschaft.
Woher weiß ich denn, was für ein Geschlecht eine Person hat?
Also ein Beispiel, was ich sehr praktikabel finde, um über Geschlecht nachzudenken und dass man eben das Geschlecht den Menschen auch nicht ansehen kann, das sie haben von außen, ist das Beispiel mit der Lieblingsfarbe. Also ich kann dich fragen, was deine Lieblingsfarbe ist und du kannst mir die beantworten und wenn du mir das nicht sagst, dann weiß ich es nicht. Vielleicht trägst du alles gelbe Kleider und ich könnte dann denken so, oder ich könnte versucht sein, dass Gelb deine Lieblingsfarbe ist, aber es könnte ja auch sein, dass du einfach nur gelbe Kleidung magst oder dir das besonders steht oder so. Und es wäre ein bisschen falsch, wenn ich dann einfach davon ausgehe, dass Gelb deine Lieblingsfarbe ist. Und nur wenn du mir das sagst, weiß ich tatsächlich, was deine Lieblingsfarbe ist. Und so ist es auch mit der Geschlechtsidentität. Also ich sehe die Geschlechtsidentität einer anderen Person nicht an. Klar, es gibt Symbole, die dann Vermutungen anstellen lassen, aber das muss nicht so sein.
Nun zu den Begriffsdefinitionen. Vielleicht magst du auch in deinen Worten uns erklären, was macht ein non-binäres Geschlecht aus? Was versteht man unter Bigender, Genderfluid, Queer? Und dann gibt es natürlich auch diesen anderen Bereich, männliche, weibliche Energie. Also wie stehst du zu diesen ganzen Begrifflichkeiten?
Also grundsätzlich sind halt so diese Begriffe sind da, damit wir das irgendwie ein bisschen fassen können, damit wir uns darüber austauschen können, weil in unserer Gesellschaft oder überhaupt vielleicht der Mensch an sich, ich weiß nicht, ob ich das tatsächlich für alle sagen kann, aber zumindest hier, wir brauchen ja wie Kategorien, um miteinander kommunizieren zu können. Also wenn ich jetzt hier dieses Glas Wasser habe und du möchtest, dass ich es dir reiche, dann kannst du ja wie sagen, gib mir das Glas Wasser. Und wenn du ja wie diesen Begriff nicht hättest, dann würde ich nicht verstehen, was du von mir willst. Und von dem her kategorisieren wir ja sowieso alles und ständig. Also unsere Sprache funktioniert so und darum ja auch unser Denken. Und das ist ein bisschen so diese lustige Frage nach, ja, wir sollten doch eigentlich Kategorien abschaffen und warum müssen wir denn dem und dem alles noch einen Namen geben? Aber ich finde das eben sehr produktiv, weil wir ja so denken und darum auch diese Instrumente brauchen, um uns auszudrücken.
Als Hilfsmittel eigentlich, oder? Als Orientierungshilfe auch.
Genau, also das ist wie so der eine Aspekt und der andere ist dann natürlich auch, dass wenn ich zum Beispiel sage, so und so fühlt sich für mich non-binary an, dass dann halt vielleicht eine andere Person sagen kann, oh mein Gott, das ist genau das, was ich auch fühle und da gibt es jetzt wie ein Wort dafür. Also man fühlt sich wie so weniger hilflos in so diesem irgendwo abstrakten Gefühl, wenn man das benennen kann. Und in dem Sinne kann man dann ja auch eben Communities bilden unter diesen Begriffen. Mhm. Und was die einzelnen Begriffe bedeuten, also queer ist so ein bisschen ein schwammiger Begriff im weitesten Sinne, weil es gibt so vielleicht verschiedene Auslegungen davon. Am einfachsten ist es wohl zu sagen, dass es sich wie irgendwo eben queer zur Norm verhält. Das kann sein hinsichtlich eben der Geschlechtsidentität, dass die nicht dem entspricht, was man bei Geburt zugewiesen gekriegt hat oder dass man gleichgeschlechtlich begehrt oder dass man vielleicht auch poly lebt und mit mehreren Menschen in Beziehungen lebt oder dass man vielleicht aromantisch oder asexuell ist. Also das alles, was ein bisschen so abweicht von dieser Norm in Bezug auf Geschlecht, Geschlechtsidentität und Begehren. Und Bigender zum Beispiel ist eine Geschlechtsidentität, so unter diesem Regenschirm von Geschlechtsidentitäten. Und so wie ich das verstehe, sind das Leute, die sich halt wirklich irgendwo so genau zwischen Mann und Frau identifizieren. Manchmal brauchen das Leute auch genderfluid, im Sinne von, mal haben sie einen Tag, wo sie sich mehr männlich oder mehr weiblich fühlen, und da vielleicht ein bisschen so, ja, eben einen fluiden, spielerischen Umgang damit haben. Und non-binary ist vielleicht einfach mehr so ein Überbegriff oder Oberbegriff, neben eben, also klar, transmännlich oder transweiblich, dass man sich halt nicht eindeutig mit männlich und weiblich oder ausschließlich identifiziert. Das kann dazwischen sein, das kann außerhalb sein, das kann halt wie auch eine Wahrnehmung von, ich habe gar keine Geschlechtsidentität sein. Also da sind irgendwie so die Auslegungen dann auch super vielfältig. Mhm. Und von dem her kann ich vielleicht sagen, was non-binary für mich bedeutet, aber ich kann schlecht sagen, das ist non-binary und das gilt für alle, weil eben das dann auch sehr unterschiedlich ist, weil halt wie sozusagen alle auf diesen Begriff zugreifen können. Wohingegen, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin ein Transmann, dann wurde ich dem weiblichen Geschlecht zugewiesen, identifiziere mich aber als Mann. Und da ist in dem Sinne der Ursprung von der Identität liegt halt immer in dieser weiblichen Zuweisung. Und bei Non-Binary spielt es eigentlich keine Rolle, was du zugewiesen gekriegt hast. Es heißt einfach, das stimmt nicht. Und jetzt in dem Sinne das andere binäre Geschlecht auch nicht. Genau. Und ja, für mich ist es ein bisschen so der Begriff, der vielleicht am besten passt. Ich mag auch zum Beispiel genderqueer, also eben queer zu einer klaren Geschlechtsidentität. Aber es ist nicht so, dass ich wie in dem Sinne non-binary als ein klares Gefühl verorten kann, sondern es ist einfach das Bewusstsein, dass weder männlich noch weiblich für mich stimmt. Mhm. Ich drücke das jetzt zum Beispiel nicht in so weiblichen oder männlichen Energien aus, sondern für mich ist das eigentlich mehr so ein, wie ich die Gesellschaft ansehe, ein, dass wir ganz stark Geschlecht gelernt haben und dass uns gezeigt wurde, wie das geht und was da alles dazugehört. Also das ist ja ein riesengroßes Gefäß, was innerhalb von einer solchen binären Geschlechtsidentität da alles reinkommt. Und ich kann wieso dem nachfühlen, mit so das in zum Beispiel Energie auszudrücken, also weil das ja so dann so ein intuitives Verständnis ist. Also ein bisschen vielleicht wie Fahrradfahren, dass man wie das mal lernt und dann übt man das oft und man kann es dann einfach, man weiß, wie das geht und man geht auf dieses Fahrrad und man spürt das irgendwie, oder so wie diese Energie sozusagen, wie das geht mit dem Gleichgewicht oder Geschwindigkeit und so weiter. Und ich glaube, bei Geschlecht ist das ein bisschen ähnlich. Ich mag eben das nicht so in Energie ausdrücken, weil es für mich dann ein bisschen so in was Spirituelles kommt und für mich sind halt diese Geschlechter nicht ein Gesetz, das irgendwie so aus dem Universum kommt und sagt, weiblich ist immer fürsorglich oder immer pink und männlich ist immer irgendwie aggressiv oder muss ganz klar irgendwie so mit einer körperlichen Machtposition sein oder solche Sachen, sondern ich glaube, das ist halt wie gesellschaftlich konstruiert. Und ich glaube, wenn wir an diesen Konstrukten arbeiten, sie hinterfragen und auch auflösen, dass wir uns dann eigentlich von diesen Strukturen, die uns ja auch einschränken und unterdrücken, in meinen Augen eigentlich die Wurzel von Sexismus sind. Und ich glaube, wenn wir diese Strukturen auflösen, dass wir uns dann eigentlich alle viel freier machen können. Und von dem her glaube ich jetzt nicht, dass das Energien sind, sondern Konstrukte, die wir so krass eingeübt haben, dass sie sich sehr natürlich anfühlen.
Und wirklich wegzugehen, oder? Von, in dem Fall von der Kategorisierung hin zu einfach einem viel offeneren Miteinander, egal wie sich das ausgestaltet, oder?
Ja, genau, also das ist natürlich die Utopie,
ja,
dass wir an einem Punkt ankommen könnten, wo wir vielleicht Geschlecht nicht mehr erkennen und es in dem Sinne nicht mehr existiert. Das heißt nicht, dass Menschen nicht biologisch unterschiedliche Körper oder so haben dürfen oder dass nicht ein Mann Fußball mögen darf oder so. Das ist nicht das, was ich damit meine, sondern mehr, dass das Angebot, was Menschen tun dürfen, wie sie sich verhalten sollen oder dürfen, wie sie sprechen, wie sie sich anziehen, wer welche Rollen in der Gesellschaft oder Verantwortlichkeiten hat. Wenn das alles frei ist, dann glaube ich, haben wir in dem Sinne dieses Geschlechtskonstrukt aufgehoben oder überwunden. Mhm. Und wir sind halt heute überhaupt nicht dort. Also darum müssen wir ja überhaupt erst noch über all diese Geschlechter sprechen und dann auch vereinfacht vielleicht von diesen drei Gruppen sprechen. Aber ich sehe das eigentlich mehr so ein Instrument im Prozess.
Mhm.
Weil wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, wir sprechen nicht mehr über Geschlecht, es ist ja immer noch hier. Und diese Darstellungen sind ja immer noch da. Und wir müssen ja zuerst überhaupt diese ganzen Rahmenbedingungen hinterfragen und aufbrechen, bevor wir Geschlecht ignorieren können, weil wir würden ja dann einfach unsere Augen vor zum Beispiel Sexismus verschließen.
Mm.
Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel das befürworte, dass man drei Geschlechter hat und nicht, dass man das Geschlecht ganz abschafft, also im Personenstand, weil zum Beispiel könnte man keine statistischen Aussagen mehr machen. Und man könnte dann zum Beispiel nicht sagen, an der ETH unterrichten nur, ich weiß nicht, wie viele jetzt da sind, 2 oder 3 ProfessorInnen und der Rest sind alles Männer. Also man könnte dann zum Beispiel nicht mehr solche oder irgendwie in der Fürsorgearbeit arbeiten wahnsinnig wenig Männer. Diese Aussagen könnte man dann nicht mehr machen, wenn man jetzt das komplett ignorieren würde. Und mit dem würde man ja wie die Augen einfach verschließen vor Sexismus. Und ich denke, wir sind heute an einem Punkt, wo wir hinsehen müssen, bis wir dann, wenn wir genug hingesehen haben und das analysiert haben, vielleicht dann das vergessen können.
Ja, man sagt immer, man kann nichts ändern, was man nicht messen kann. Und von daher verstehe ich deinen Punkt sehr wohl, dass das eine Sinnhaftigkeit hat. Du hast im Vorgespräch auch mal erwähnt, dass Menschen, die sagen, I don't see color, oder sozusagen da bewusst sich über das Thema erheben oder da nicht näher drauf eingehen, dass das eher mehr Menschen sind, die das einfach selber nicht erlebt haben. Also dass das so eine Art, noch nie wirklich eine Position ist, wo sie noch nie wirklich mit dem Thema in Berührung gekommen sind. Ist das bei dieser Thematik jetzt ähnlich, würdest du sagen?
Genau, also ich habe diesen Vergleich gemacht, weil wenn ich eben über Geschlecht rede, kommt es auch immer wieder vor, dass die Leute wie sagen so, ja, aber am Schluss sind wir alles Menschen oder wir sind alles Seelen oder so. Und das ist mir wie so ein bisschen zu einfach. Ich habe das Gefühl, dass das man vor allem das sagen kann, wenn man in privilegierten Positionen ist, wo man nicht davon betroffen ist, dass es tatsächlich eben Unterschiede gibt. Und da finde ich den Vergleich eben passend, wie Leute, die das zum Beispiel dann über Leute sagen, die, also Black People, Indigenous oder People of Color, die hören das auch immer wieder sehr oft im Sinne von, ja, wir sind ja nur Menschen, egal schwarz oder weiß und so. Und das sind halt meistens weiße Menschen, die das sagen, die halt das sagen können, weil es für sie in ihrem Alltag eine Kategorie ist, die sie vergessen können. Sie werden ja nicht ständig daran erinnert, dass sie weiß sind. Sie können sich auf den Weg machen zur Arbeit und können, sagen wir, 20 Minuten Weg einplanen mit dem Fahrrad in der Stadt und wissen, ich werde dann bei der Arbeit auftauchen. Und sie müssen sich dann nicht zum Beispiel fragen, oh, ich sollte mir vielleicht ein bisschen mehr Zeit einplanen, weil es könnte ja sein, dass ich in eine Polizeikontrolle komme und dann würde ich zu spät bei Arbeit auftauchen. Und das sind, und da gibt es ganz viele verschiedene Momente, also ist dann auch zum Beispiel Barrierefreiheit und so weiter. Und eben sehr oft wird dann sowas bemüht mit eben, wir sind doch alles Menschen. Und ja, das sind wir, aber wir sind werden sehr unterschiedlich behandelt. Und darum finde ich es wichtig, über diese Kategorien und Diskriminierungsformen zu sprechen, weil sonst wird einfach unsichtbar gemacht, dass für manche Menschen es wahnsinnig einfach ist, einfach alle als Menschen anzusehen, wenn das, was als Mensch gilt, einen immer repräsentiert. Also wenn es dann um Menschen geht und es sind immer weiße Menschen oder eben sind immer heterosexuelle Menschen oder ich meine, wenn man es nochmal weiterziehen will, ist ja auch absurd, wie der Mensch eigentlich männlich ist. Also wenn wir jetzt zum Beispiel darüber nachdenken, diese Darstellungen von so, wie der Affe zum Mensch wird, ich habe das noch nie mit einer Frau gesehen. Das ist ja immer, der Affe wird immer zu einem Mann, der dann der Mensch ist, ein weißer Mensch. Und so, denke ich, läuft man Gefahr, wenn man das so sagt, dass man da ignoriert. Genau, und das eben meistens kommt aus einer Position von, man muss sich eben nicht diese Fragen stellen.
Ja, auch wenn es irgendwie auf eine Art gut gemeint ist, aber du sagst, da ist einfach der Kontext gar nicht bewusst oder da sind die Erfahrungen nicht da oder da sind die Konfrontationen noch nicht erlebt worden, um wirklich zu sehen, es ist ein Thema, ja.
Ja, ich denke, dass es halt eben Positionen gibt, wo man vielleicht sehr wenig eben Konfrontation erlebt und deswegen da ein bisschen in Versuchung kommt, eben sich selber als die Norm zu sehen und sich nicht bewusst zu sein, dass man der Norm entspricht. Caroline Emke hat das auch mal ganz schön gesagt in einem Satz, wer der Norm entspricht, kann dem Irrtum erliegen, dass es sie nicht gibt. Ich glaube, das fasst das ein bisschen zusammen.
Schöner Satz.
Genau, im Buch Gegen den Hass hat sie das geschrieben. Und darum denke ich, es ist wichtig, sich bewusst zu sein, wo und wie entspricht man einer Norm und wo und wie ist oder wird man privilegiert. Also ich bin ja zum Beispiel weiß und erlebe dadurch Privilegien oder ich habe einen bestimmten Bildungshintergrund, der macht es mir möglich, hier zu sitzen und mit dir zu sprechen. Oder zum Beispiel war ich nie von Armut betroffen. Und das sind dann ganz viele, oder eben ich konnte jetzt auch hier auf dem Weg hierhin, ich konnte mich auf den Weg machen und ich wusste einfach, ich kann hier ankommen, ich muss mir keine Gedanken darüber machen, dass mir jemand hilft, in den Zug einzusteigen, der es nicht möglich macht, dass ich selber einsteigen kann. Ich kann hierhin laufen und so weiter. Und da läuft man dann eben Gefahr, das zu vergessen, dass das nicht für alle so ist. Und ich denke, was man da machen kann, ist eben genau über diese Dinge nachzudenken. Mhm. Also sich eben bewusst zu sein, ich konnte barrierefrei hier in dieses Büro kommen.
Also mit viel mehr Bewusstsein auch, sich dem Thema zu widmen, ja.
Das ist ja, ist vielleicht ein, oder, der Gesellschaft oder, das Ganzes mit ihren Strukturen und wer wie privilegiert wird.
Ja, unabhängig von der Geschlechterthematik, ein paar Fragen zu dir als Person. Ganz simple Frage, was ist dein Lieblingsessen?
Ich liebe Wasserspinat.
Oh.
Das gibt es leider nicht so oft. Und das ist immer sehr teuer, weil das halt, also vor allem glaube ich, es wächst zwar, glaube ich, ein bisschen überall auf der Welt. Also ich habe das noch nachgeschaut, pantropisch, also in den Tropen und Subtropen. Und in Europa haben wir das nur, glaube ich, in Spanien, dieses Klima. Aber ist so vor allem aus China. Und darum gibt es das meistens in chinesischen Restaurants und das mag ich sehr.
Ist was Feines, ja. Ich kenne das aus meiner Zeit in Bangkok, da habe ich das auch sehr genossen. Ja. Welchen Ort auf dieser Welt möchtest du unbedingt bereisen und warum?
Da bin ich so ein bisschen so in einem Clinch, weil ich, also früher hatte ich halt wenig Geld, um zu reisen. Oder dass ich jetzt irgendwie ein Instrument spielen könnte oder sowas, um irgendwie so Backpacking-Style unterwegs zu sein. Und heute will ich irgendwie nicht reisen und ich bedauere zwar vielleicht so ein bisschen wie nichts gesehen zu haben von der Welt in diesem Sinne, aber es fühlt sich eben irgendwie auch so unangenehm und pervers an, dass ich so mit meinem roten Pass einfach so mir so die Welt aneignen kann, dass ich einfach so irgendwo einsteigen und hinfliegen kann und mir da diese Kultur sozusagen anzusehen. Und irgendwie, ja, fühlt sich diese Freiheit wie so ein bisschen unangenehm an. Es ist aber trotzdem auch nochmal so, dass ich selbst in dieser Reisefreiheit nicht gleich frei reisen kann wie andere. Also es gibt ja schon auch viele Länder, die extrem homophob sind und wo ich dann auch so krass finde, wie so manchmal so heterosexuelle Paare dann so an diese Orte reisen und ich dann wie so denke, so, ah, das könnte ich jetzt wie nicht, wenn ich mit einer Beziehungsperson dahin gehen würde, weil wir dürften nicht Händchen halten oder so, wir müssten als Friends dort sein. Also so, es ist jetzt nicht die gleiche Freiheit wie vielleicht andere weiße Menschen in der Schweiz mit Schweizer Staatsbürgerinnenschaft erleben, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen unangenehm. Also ich denke, ich werde wahrscheinlich nur Großstädte bereisen.
Auch nicht schlecht. Worauf bist du am meisten stolz in deinem doch noch sehr jungen Leben?
Ich bin sehr stolz darauf, dass ich mir, also dass ich sehr gut drin bin, neue Dinge zu lernen und mir neue Skills anzueignen und dadurch ein sehr vielfältiges und abwechslungsreiches und spannendes Leben habe. Manchmal ist das auch ein bisschen erschöpfend, aber es ist auch, ja, ich habe das Gefühl, sehr inspirierend.
Bist du manchmal auch traurig und wenn ja, warum?
Ja, ich bin traurig darüber, wie eben diese, in dem Sinne Dominanzkulturen oder Machtstrukturen, die in unserer Gesellschaft herrschen, wie schwer es ist, diese aufzubrechen, wie langsam Prozesse gehen, wie sehr das viele Dinge über profitorientiertes Handeln irgendwo geschehen und dadurch zum Beispiel eben so Sachen wie Klimawandel einfach so, ja, es ist wie so da, aber es passiert irgendwie nichts. Und das finde ich extrem frustrierend, so eine Machtlosigkeit eigentlich zu spüren, wenn man eigentlich sich wie alle mal so durchgeschüttelt werden sollten und sich neu organisieren sollten. So ein bisschen diese Ohnmacht, das macht mich schon traurig.
Kann ich gut nachvollziehen. Ich empfinde das öfter so als eine richtige Frustration mit dem Status, in dem sich unsere Welt befindet.
Ja, aber auch so allgemein Machtstrukturen, das kann auch wie so im Kleinen sein, wo halt Leute extrem viel Macht haben und entscheiden können und andere nicht. Also wie eben diese Unfreiheiten dann verteilt werden.
Ja, ist ein guter Punkt, im Großen wie im Kleinen, ja, spürt man das dann. Was ist dein größter Herzenswunsch?
Ja, also eben anschließend vielleicht an die vorherige Antwort, dann müssten wir das Patriarchat mit seinen postkolonialen Strukturen und den Kapitalismus abschaffen. Ich glaube, dann könnten wir in einer anderen und besseren Gesellschaft leben.
Was würdest du gerne allen Menschen der Welt mitgeben?
Ja, dass sie sich frei machen von Geschlecht, spielerischer sind, hinschauen, Strukturen reflektieren, sich organisieren, für ein besseres Miteinander kämpfen.
Und speziell jetzt als jemand, der auch in der Öffentlichkeit für dieses Thema steht, das wir im Eingang besprochen haben, hast du auch eine spezielle Botschaft an alle trans, non-binären Menschen dieser Welt?
Ihr seid alle wunderschön.
Oh, traumhaft. Oh, da geht mir das Herz auf. Danke dir vielmals für dieses großartige Interview. Ich habe viel gelernt dabei und ich hoffe auch, meine Community hat jetzt ein neues Bewusstsein und geht achtsamer durch die Welt. Vielen, vielen Dank, dass du uns da so wunderbar hilfst, hier ja auch auf ein neues Level zu kommen. Danke dir.
Danke auch.
Willst du mehr über die Unseen Heroes Kampagne erfahren? klicke auf den Link in den Shownotes oder besuche die Website anziehen-heroes.ch.